Zum Gedenken an 90 Jahre 12. Februar 1934. Ein Podcast erstellt von den Schülerinnen und Schülern der MS2 GTS Ensleite.
Sehr geehrter Herr Weiß, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich als Zeitzeuge für ein Interview anlässlich der Gedenkfeier 90 Jahre 12. Februar 1934 zur Verfügung stellen.
Sie waren in den frühen 1930er Jahren ein Kind bzw. ein Jugendlicher. Wie haben Sie die negative Entwicklung der Stadt Steyr erlebt?
Wenn man den 12. Februar verstehen will, dann muss man die Vorgeschichte kennen. Damals war in 1934 war der Dollfuß Bundeskanzler und der war ein autoritärer Diktator. Der ist nicht gewählt worden, der ist bestellt worden von damals von der Christlich-Sozialen Partei. Heute sagt man das zu ihnen ÖVP. Es hat nur drei Parteien in Österreich gegeben. Die Sozialdemokratische Partei, die Christlich-Soziale Partei und die Deutsche Partei, das waren die heutigen FPÖ. Und es hat in dieser Zeit, waren zum Beispiel in Steyr fast weniger Menschen in Arbeitsstellung, als wir arbeitslos waren. Und da hat es drei Gattungen gegeben. Die Arbeit gehabt haben, haben normal verdient. Dann hat es die Arbeitslosen gegeben, die haben ein halbes Jahr, glaube ich, die Arbeitslosenunterstützung bekommen. Und dann die anderen sind dann die Ausgesteuerten gewesen. Und die haben kein Geld mehr bekommen. Die mussten zur Gemeinde gehen und die Gemeinde musste ihnen dann ein Geld geben, dass sie überhaupt leben können. In dieser Zeit haben die Leute kein Geld gehabt zum Heizen. Da sind die Männer im Sommer, haben es von Kinder wegen die Radl abmontiert und haben das am Rücken genommen, haben die Achse am Damberg getragen. Und vorher haben sie eine Genehmigung im Schloss Lamberg gebraucht, dass sie Holz, altes Holz abschneiden dürfen. Und die sind dann am Damberg gegangen und haben dann das Holz heimgebracht. Hier und da haben sie da mal einen dickeren Baum abgeschnitten. Ja. Und so, und haben dann daheim das Holz klein gemacht, dass sie überhaupt heizen haben können. Und in dieser Zeit hat die SPÖ vor allem immer die Maifeier begangen. Und auslösend für die Februarunruhen war ein Maimarsch in Schattendorf. Schattendorf ist ein altes Kohlenbergwerk gewesen, Braunkohle. Dort haben viele Arbeiter gelebt. Und die sind da zum Maiaufmarsch gegangen, haben Transparente getragen, so wie es halt früher üblich war. Und in einem Gasthaus, wo die vorbeimarschiert sind, sind zwei Heimwehrleute gesessen. Heimwehr waren ÖVPler, also Christlichsoziale, die Uniform getragen haben als Miliz. Waren keine Militaristen, keine Polizei, eine Miliz, aber sie waren bewaffnet. Sie haben Gewehre, Revolver gehabt, Uniform und alles Mögliche. Und wie der Umzug vorbeimarschiert ist bei dem Gasthaus, haben sie vor lauter Zorn in die Masse geschossen. Ein alter Mann und ein 10-jähriger Bub waren tot. Und das ist jetzt dann in Wien zum Landesgericht gekommen. Da war eine Verhandlung. Angeklagt waren sie wegen Mord. Sie sind freigesprochen worden. Und das hat in der Arbeiterschaft eine derartige Stimmung ausgelöst, dass der dass das schon eine Umbruchstimmung war. Die haben den Justizpalast gestürmt, haben die Dokumente und das beim Fenster hinausgeworfen, haben die Papiere angezündet und alles. Und dann sind die ersten Toten gewesen. Und viele sind verhaftet worden. Und in dieser Zeit hat ein Telefonat von Linz nach Wien stattgefunden. Die Linzer SPÖ im Hotel Schiff, es war früher ein Hotel, heute ist es noch die SPÖ-Zentrale, hat dort nach Wien telefoniert, die Waffen sind eingetroffen, die Gewehre. Und das hat die Polizei aber abgehört und hat das sofort gemeldet. Und am nächsten Tag schon ist die Polizei mit einem großen Aufgebot gekommen und wollten die Waffen beschlagnahmen. Und die Dinge haben sich gewehrt, die Schutzbündler, und haben auf die Polizei geschossen. Und die zurück, und da hat es auch wieder Tote gegeben. Und dort ist dann der ganze Zorn der Arbeiterbevölkerung ist dort dann zum Ausbruch gekommen und sind in den Städten Linz, Steyr, Wels zum Teil, Salzburg und überall so in den Städten, Niederösterreich, überall sind die Menschen auf die Straße gegangen. Und das hat dann dazu geführt zum 12. Februar. Ich bin am 11. Februar, da war ich 13 Jahre alt, bin ich mit meinem Vater von Gassen, wir haben in Gassen gewohnt, von Gassen nach Steyr gegangen und da hat er mir gesagt, du, ein Bub hat gesagt, geht's morgen nicht weg, es passiert etwas. Und ich habe gesagt, ja Vater, was soll denn passieren? Sagt er, das kann ich dir nicht sagen, es passiert was. Mein Vater war auch Schutzbundführer in Gassen. Und der Schutzbund war der militante Milizorganisation der SPÖ. Und die Heimwehr war es bei den Schwarzen. Und jedenfalls bin ich mit ihm, er ist am Bahnhof gegangen. Er war Hausverwalter bei der Linzer Gebietskrankenkasse, hat dort gewohnt während der Woche, ist aber so Wochenende immer nach Hause gekommen. Und er musste am Sonntag abends wieder hinüberfahren. Darum bin ich mit ihm am Bahnhof gegangen und er hat mir gesagt, geht's morgen nicht fort, bleibt zu Hause. Ich habe nicht gewusst, warum. Und bin nach Hause gekommen und nächsten Tag auf einmal gehe ich in die Schule, um 7:30 Uhr war Schule, in der Hauptschule, auf der Promenade. Und dort haben uns die Lehrer sofort nach Hause geschickt. Sofort heute ist kein Unterricht, also geht sofort nach Hause. Das habe ich gemacht und zu Hause habe ich auf meine Schwester gewartet. Wir waren 3 Kinder. Mein Stiefbruder war 19, ich war 13 und meine Schwester war 11, 10 Jahre alt. Und die kommt nicht von der Schule. Sagt die Mutter, ich soll ihr sie entgegenkommen und mir sie nach Hause bringen. Habe ich gemacht, bin ihr entgegengegangen, habe es getroffen und wie wir dort in die Niederung nach Kraxenthal hingekommen sind, haben sie schon wieder auf uns geschossen. Wir haben die Kugeln zu pfeifen gehört. Und sind sofort über die Leiden hinuntergelaufen und in die Wohnung. So war der 1., der 12. Februar. Am 13. Februar ist mein Vater in Linz für die Krankenkasse als Verwalter hinausgelaufen weil die Heimwehr auf das Gebäude der Krankenkasse geschossen hat. Die hat einen Stecken gehabt, ein weißes Tuch drauf, so quasi, nicht? Wir wollen Frieden haben. Und die Heimwehr hat ihn beschossen. Jetzt hat er umgedreht, wollte ins Gebäude zurücklaufen und da hat er einen Schuss in den Rücken bekommen und dem ist er nächsten Tag gestorben. Die Gedärme waren total zerfetzt. Das war er mit 20 Jahren, mein Vater. Da haben seine Eltern geheiratet, erst wie er schon 20 war. Und da, damals haben sie einen Schnauzer und das Gewand von damals. Jedenfalls war er er war 1,82 Meter groß, über 90 Kilo schwer. Er war ein gestandener Mann und er ist aber hilflos auf der Straße gelegen. Und wenn jemand zu ihm gelaufen ist, dann haben sie mit Schüssen vertrieben. Es ist er 2 Stunden, ist er auf der Straße gelegen und ist innerlich verblutet schon langsam. Bis ein Rettungswagen gekommen ist, der hat ihn ins Spital gebracht und am Mittwoch, den 14. ist er gestorben. War rettungslos verloren. Und 2 Tage später wurde von Amts wegen von der Gemeinde und von der Polizei angeordnet, das Begräbnis muss gleich stattfinden. Da haben nur 7 Personen teilnehmen dürfen. Meine Mutter, ich als Sohn, meine Schwester, meine Tante, ihr Mann und mein Großvater, väterlicherseits. Mein Bruder war in Garsten, ist auf der Einsleite verhaftet worden. Der war 19 Jahre alt, ist in Garsten eingesperrt gewesen. Meine Mutter hätte ihn gern frei gehabt zum Begräbnis. Dann hätte er eh wieder zurück müssen. Ist nicht bewilligt worden. Er hat nicht einmal am Begräbnis teilnehmen dürfen. Und rings um den Urnenfriedhof ist die Heimwehr gestanden mit Bajonett auf und hat niemand zum Begräbnis gelassen. Wir waren nur 6 oder 7 Personen. Und mein Vater ist im offenen Sarg gelegen. Die Haut war kasweiß im Gesicht, total blutleer. Und wir haben dann das Begräbnis ist dann gewesen. Und am nächsten Tag sagt meine Mutter, du, da ist ein Gewehr vom Vater. Er war ja ein Art Offizier beim Schutzbund. Und er hat eine Waffe gehabt. Es war, ich weiß da gut, ein belgisches FN-Gewehr. Und sie hat gesagt, nimm das Gewehr und die Munition und schau, dass du es irgendwo wegschmeißen kannst. Jetzt habe ich das Gewehr zu mir genommen. Wir haben damals noch den Jagerfleck gekannt. Jetzt wisst ihr nicht mehr, was das ist. Der Jagerfleck ist, was die Jäger getragen haben, so ein Umhang aus so filzigem Stoff. Gegen Regen haben wir den gehabt. Da hat es so keine Gummimäntel gegeben. Und da habe ich das Gewehr drunter gehabt und bin am Abend, wie es finster war, bin ich zu Enz gegangen und habe das Gewehr hinunter in die Ufersteine dort geworfen und die Munition ebenfalls. Und dann, wenn mir die Heimwehr abgefasst hätte, hätten sie mich auch sofort eingesperrt. Und das habe ich von mir gebracht und dann bin ich wieder heimgegangen. Und dann bin ich mit einem Sonderzug sind Kinder vom österreichischen Arbeitern noch in die Schweiz auf ein halbes Jahr geschickt wurden. Und da war ich dabei, war meine Schwester dabei. Sie ist nach Arbon gekommen, ich nach Zürich. Und da war ich dann ein halbes Jahr. Und mit der Arbeit bin ich einmal beim, ich war bei drei verschiedenen. Die erste war eine alte Frau, die Tochter 27 Jahre, der Sohn 19, mit dem habe ich im Zimmer geschlafen. Und die waren ganz entsetzt. Wir haben alle eine Tafelumhänger gehabt mit einer Nummer und die haben aus einem Topf Nummern ziehen müssen. Und da haben die meine Nummer gezogen. Die haben erwartet, dass sie ein dreijähriges Kind kriegen. Und da kommt, ich hab mit 13 Jahren schon wie ein 15-Jähriger ausgesehen. So, und von der Stimme her schon so stark. Und sie waren ganz weg, aber sie waren gute Pflegeeltern. Dann bin ich zu dem Schauspieler-Ehepaar vom Zürcher Theater gekommen. Da waren die 27. Frau und er 34, kinderlos. Und die haben mich auch sehr gut behandelt. Dort habe ich am Uetliberg so ein Daumberg, wie der Daumberg bei uns in Steyr ein Hausberg ist, ist dort der Uetliberg in Zürich. Und ich gehe einmal dort hinauf, da war eine Seilbahn, ich gehe dort hinauf in den Wald und habe ein wenig so spekuliert und treffe dort einen Gastner, der jünger um ein Jahr, der war ein Jahr jünger, und wir kommen zusammen, der Kirscher Sepp und der weiß Franz, hat er gesagt. Das haben wir uns jeden Tag getroffen dann, bis zum Heimfahren. Und bei der letzten Station, das war in Winterthur, da bin ich zu einem Milchhändler gekommen. Der Milchhändler hat einen jungen Gehilfen gehabt, der war auch so 19 Jahre alt. Mit dem habe ich um 5 Uhr in der Früh aufstehen müssen, mit 13 Jahren, habe mit ihm mit einem Handwagen die Milch ausführen müssen ins Villenviertel. Dort haben die Besitzer schon die Milchkannen herausstehen gehabt und wir haben gewusst, wie viel der und der und der kriegt. Da haben wir die Milch eingefüllt und wenn wir nichts mehr gehabt haben, haben wir gewartet auf einer bestimmten Stelle, ist der Milchhändler mit einem kleinen Dreiradlerauto gekommen, hat frische Milch gebracht und die leeren mitgenommen. Also da habe ich von 5 Uhr in der Früh mit 13 Jahren bis Mittag habe ich arbeiten müssen. Dann bin ich heimgekommen, hat meine Mutter gesagt, du, ich habe für dich einen Lehrplatz in den Steierwerken. Was, habe ich gesagt. Und die Steierwerke haben damals schon für die Lehrlinge im ersten Halbjahr 4 Schilling bezahlt. Das ist heute nicht einmal 4 Euro. Mit jedem Halbjahr um 2 Schilling mehr. Und ich habe meiner Mutter immer die Hälfte meines Lehrgeldes gegeben. Und das war noch im letzten Halbjahr, habe ich dann 14 Schilling in der Woche verdient. Ja, und da habe ich dann eine Vorladung gekriegt zu den Steierwerken. Und meine Mutter und ich gehen hin zum Personalchef. Das war der Hauptmann Wünsch, das war im Ersten Weltkrieg Hauptmann im Militär und bei der Heimwehr war er auch Hauptmann. Und der ist eingesetzt worden als Personalchef. Und er schaut so auf meine Mutter, die hat nur so eine schwarze Spange da gehabt. Und sagt, da haben sie einen Trauerfall in der Familie. Ja, zuerst hat er gesagt, wir sind froh, wenn wir junge Leute bekommen, wir brauchen das jetzt und alles. Alles war Liebe und Christmann war alles. Meine Mutter hat gesagt, ja, er ist im Februar ums Leben gekommen, mein Mann ist ums Leben gekommen beim Februar, bei den Februarkämpfen. Hat er gesagt, als Dreierkämpfer für die Heimat, ja, hat gesagt, beim Schutzbund, springt der auf, sagt, hinaus mit euch, da gibt's keine Arbeit für euer Gesindel, ihr seid ein rotes Gesindel. Hinaus, hat uns hinausgeschmissen. Und meine Mutter hat geweint, ich habe geweint, weil Schulkollegen von mir, die haben gar keinen Lehrplatz bekommen. Und andere wiederum haben einen Lehrplatz bekommen, da haben die Eltern dem Lehrherrn ein Geld geben müssen, dass er den Lehrbuch aufnimmt, dass er überhaupt was lernt. Und in den Steuerwerken hat der Lehrling etwas verdient. Nicht viel, aber es war ein bisschen was. Die Hälfte habe ich, die 3 Jahre habe ich die Hälfte meiner Mutter gegeben. Sie war gelernte Schneiderin, hat Ersparnisse, hat der Vater nicht gehabt. Sie hat dann arbeiten gehen müssen in die Steuerwerke. Da hat man dann die Finger gezeigt, Speichen einziehen bei den Vorrädern. Im Werkraum sind die Fahrräder erzeugt worden. Und hat gesagt, jeden Tag hat sie im Kamillenwasser die Hände gebadet, weil es so Schmerzen gehabt hat. Dann ist es nicht mehr gegangen. Dann hat sie für, sie war gelernte Schneiderin, hat sie für die ganze Umgebung, hat sie Kleiderreparaturen gemacht und Schneiderarbeiten. Und so haben wir über, sind wir halt so gerade drüber gekommen. Ich weiß noch gut, wir haben die Miete, das war eine Dreiraumwohnung, wo hat 39 Schilling betragen. Und die Miete, die 39 Schilling hat es mit Mühe und Not aufgebracht. Und jedenfalls, ich bin evangelisch, die ganze Familie, schon seit Ureltern sind wir evangelisch und ist zum evangelischen Pfarrer gegangen, der war Mitglied der SPÖ, der evangelische Pfarrer Fleischmann damals, das hat es auch gegeben. So wie es heute Pfarrer gibt, die Mitglied der ÖVP sind. Nicht? Und damals, das war aber ein seltener Fall. Und der hat ihm das Leid geklagt. Der wiederum hat dann der Kurator, war auch evangelisch von der Kirche und der war Prokurist in den Steuerwerken und hat einen großen Einfluss gehabt. Und der hat mir verholfen, dass ich mit Verspätung statt im September, im Jänner dann einen Lehrplatz bekommen habe in den Steuerwerken. Also, das ist schon. Und die Schutzbündel sind entweder verhaftet worden oder geflohen ins Ausland, in die Schweiz, nach Schweden, nach Tschechien, nach Russland, nach England sind sie geflohen. Und überall haben sie natürlich Geld mitgenommen, weil sie haben überleben müssen mit irgendwas. Die Parteikasten waren total leer. Und so haben wir sie halt dann damals dahin gefrettet. Und dann ist im Juli 1934 ist der Zorn wieder aufgeflammt, haben die dann die Nazi durch Unterstützung von Deutschland haben sie Waffen bekommen. Und da haben sich so Nazi-Freunde ins Bundeskanzleramt eingeschlichen und den Dollfuss, der war nur 1,60 Meter groß und war aber ein Arbeiterhasser bis dort hinaus und ein Gewerkschaftshasser. Und dann haben sie den erschossen. Der ist auf der Couch gelegen, Mittagsschläfchen machen, die sind dort hinein. und haben den erschossen. Dann ist die Mysterialwache gekommen und die zwei sind erschossen worden auch. Und das ist bis der Schuschnigg war der nächste Bundeskanzler, der war etwas Moderator, aber er war auch erzkatholisch, erzfeindlich gegenüber SPÖ und Gewerkschaften. Und der hat dann, wie der Hitler Österreich besetzt hat, sind die bei den Soldaten ein, hat er Befehl gegeben ans Militär, keine Gegenwehr. Es zahlt sich nicht aus, wir können das starke deutsche Heer nicht als österreichisches Bundesheer, die können wir nicht besiegen. Es gibt nur wieder hunderte Tote. Und das war seine einzige, die ich heute noch begrüße, dass er sich entschieden hat dafür, keine Gegenwehr, sonst gibt es hunderte Tote. Und das war dann der Übergang zur Nazizeit und das war dann erst recht eine Diktatur.
Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie sich für das Interview Zeit genommen haben.